Das Leben ist scheiße schön mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge Das Leben ist scheiße schön. Ich habe heute Timo zu Gast und Timo beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema angewandte Rationalität. Die angewandte Rationalität untersucht Denkfehler, die wir täglich machen. Das sind sogenannte kognitive Verzerrungen, die in der Evolution einmal sinnvoll waren und das teilweise auch heute noch sind, die uns aber manchmal auf falsche Fährten führen und auch dafür sorgen können, dass es uns psychisch nicht so gut geht. In der Folge lernen wir einige dieser grundlegenden Verzerrungen kennen. Dabei ist wieder total spannend, dass wir unseren Gedanken einfach nicht immer glauben sollten. Und noch viel spannender, dass, wenn wir uns über diese Verzerrungen im Klaren sind, wir uns das wunderbar zunutze machen können, um leichter und gesünder durchs Leben zu gehen und unsere Ziele zu erreichen. Wenn sich das spannend für euch anhört, dann freue ich mich, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich! Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Das Leben ist scheiße schön. Hier ist wieder Eva und Pia ist heute nicht dabei, denn das Ganze ist wieder eine kleine Interview-Gesprächsfolge mit einem Gast. Ich habe heute nämlich Timo an meiner Seite. Hallo Timo.
Hi.
Und Timo und ich kennen uns schon ganz lange und ihr habt es ja im kurzen Teaser zu Anfang schon gehört. Wir wollen uns heute mit dem Thema angewandte Rationalität beschäftigen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr wissenschaftlich, ist es tatsächlich auch, und vielleicht auch weit hergeholt, weil das nicht so die üblichen Themen wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge und so weiter sind, denen wir uns im Podcast widmen. Aber ganz kurz zum Hintergrund, es ist so, Timo und ich kennen uns schon sehr lange und Timo ist einer der wichtigsten Ratgeber in meinem Leben und du beschäftigst dich halt schon länger mit diesem Thema angewandte Rationalität, auf das wir gleich auch eingehen nochmal genauer und bist dadurch eine große Hilfe geworden, eben auch im Umgang mit meinen psychischen Problemen oder mit meinen Gedankenkreisen, meinen Schuldgefühlen und. Mir hat das so oft die Augen geöffnet, dass ich einfach gesagt habe, davon können noch mehr Menschen profitieren, die ähnlich viel denken und grübeln wie ich und sich manchmal so in Emotionen verlieren. Und deshalb habe ich euch Timo heute hier in die Folge geholt und freue mich sehr darauf. Genau, und ich würde auch sagen, wir steigen direkt ein ins Thema, damit ihr ein bisschen mehr mit dem Begriff anfangen könnt. Und da würde ich schon an dich abgeben, Timo, und dich bitten, einmal zu erklären, was ist eigentlich angewandte Rationalität?
Ja, sehr gerne. Angewandte Rationalität ist jetzt kein feststehender Begriff sozusagen, aber wir alle wissen ja, haben eine Vorstellung davon, was rationales Handeln bedeutet sozusagen, ja. Und was rationale Entscheidungen sind. Und genau darum geht es letztendlich, dass man versucht, mehr Rationalität in seinen Alltag, in seine eigenen Entscheidungen im Alltag sozusagen einfließen zu lassen. Direkt vorab, es geht hier nicht darum sozusagen rational gegen emotional, das ist überhaupt gar nicht das Spannungsfeld. Das muss ich direkt am Anfang sagen. Also man will nicht irgendwie gefühlskalte Maschinenentscheidungen treffen, sondern es geht einfach um die Erkenntnis, so war es zumindest bei mir, dass die Entscheidungen, die ich selber treffe, die ich in meinem Alltag treffe und von denen ich glaube oder immer geglaubt habe, die sind gut durchdacht, die sind begründet und gut sozusagen in den meisten Fällen, dass die das halt nicht sind. Und jetzt kommt das, warum sind sie es nicht? Weil wir halt in unserem Alltag ständig, jetzt kommt das nächste Wort, kognitiv verzerrt sind. Also das bedeutet, dass wir gar keine klare Sicht auf die Welt, auf die Dinge, die wir letztendlich versuchen zu entscheiden, haben. Und damit quasi natürlich auch verzerrte Entscheidungen treffen. Also wenn und letztendlich meine angewandte Rationalität, so wie ich sie fasse, geht im Grunde darum, in meinem Alltag die kognitiven Verzerrungen sozusagen, die mich heimsuchen, denen ich ausgesetzt bin, zu erkennen und zu versuchen, möglichst viele von denen auszuhebeln oder wieder gerade zu rücken, so dass meine Entscheidung letztendlich näher an der rationalen Realität sozusagen liegen. Das ist
Ja.
mein Ziel. Und genau, ich würde auch direkt ein kleines Beispiel geben, damit man das ein bisschen anschaulicher macht,
Ja.
wenn dir das
Ich
recht
wollte nur
ist.
noch mal kurz, ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch mal ganz kurz noch die HörerInnen abholen, die uns schon länger lauschen. Ich meine, wir haben ja kognitive Verzerrung, klingt jetzt auch erstmal so abstrakt, aber wir haben ja auch schon oft darüber geredet, wie wichtig Perspektivwechsel sind. Ne? Also diese Tatsache, dass wir ja nicht die Wahrheit sehen, keiner von uns, keine von uns in jedem einzelnen Moment, das ist uns ja sehr bewusst. Und damit wird ja auch in Psychotherapien ganz bewusst gearbeitet. Was ich aber bei der angewandten Rationalität eben so spannend finde, und das wirst du ja gleich auch an einem Beispiel zeigen, es gibt halt Denkfehler, in Anführungsstrichen, nee, nicht nur in Anführungsstrichen, in die wir alle immer wieder tappen. Und einige davon sind halt auch Auslöser oder mitverantwortlich oder können das verstärken, diese negativen Gedankenkreise und, ne? Beziehungsweise das zu durchschauen und zu hinterfragen, kann uns helfen, Entscheidungen zu treffen, die besser für uns sind, die gesünder für uns sind und eben solche Muster zu durchbrechen. Und deshalb finde ich das halt total spannend im Kontext mit psychischer Erkrankung. Und da sagst du ja selber, ne, das ist nicht dein Spezialgebiet. Du hast ja auch gerade gesagt, was dein Ziel dabei ist. Und da reden wir auch öfter drüber, dass wir da aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Ne? Also ich wende das an, damit ich mich besser fühle. Du wendest dich an, um möglichst ja, klar und unverzerrt durchs Leben zu gehen. Aber zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, das ist ja an jeder Stelle hilfreich, ne? Wenn man sich mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzen muss. Genau. Das nur nochmal, warum ich euch halt so, ja, so mich so darüber freue, dass Timo uns das heute erklären wird. Und wir werden später auch nochmal darüber sprechen, wie du mir da schon konkret mithelfen konntest.
Genau.
Ja, aber jetzt kommen wir zum Beispiel, und das ist echt, sind echt erstaunliche Beispiele.
Ja, da möchte ich auch noch mal einmal kurz einhaken. Also
ja.
ich hab das nicht studiert oder gelernt oder so. Das ist mein Hobby, so mein Steckenpferd. Weil
ja.
In diesem Moment, als ich gemerkt habe, nicht nur, dass meine Entscheidungen falsch sind, sondern es gibt Leute, die können mir nicht nur sagen, wann sie falsch sind, sondern sogar, wie falsch sie sind. Also nicht nur qualitativ,
ja.
sondern tatsächlich quantitativ. Das hat mich so, so gepackt. Und so auch den Ehrgeiz geweckt sozusagen, aber ich habe keine Ahnung davon, wie das sozusagen trifft, und ich möchte hier ganz klar nochmal hier disclaimen, ich erzähle nur meine eigenen Gedanken und die gelten auch letztendlich nur für mich und für jeden, der da irgendwie was Positives rauszieht, aber für jeden, der das
Ja.
nicht tut sozusagen, ist
Ja.
habe ich da auch überhaupt keine Weisheit sozusagen zu teilen.
Nein. Und das sagen wir auch immer im Podcast, das ist ja auch von mir, sind es ja auch vor allem Erfahrungen, und die können manchen gut tun und für andere passt das nicht, ne, was ich mache, damit es mir besser geht. Aber in dem Fall glaube ich auch, schaden wird es auf keinen Fall, sich das anzuhören. Und ich glaube eher, dass sich da einige was mit rausziehen können, ne, was in Zukunft hilfreich ist. Ja.
Okay, ich möchte mal starten mit einem Beispiel, das hat noch gar nichts mit irgendwie, da geht es noch gar nichts zur Sache, sondern es gibt um diese kognitiven Verzerrungen, da gibt es ganz viele, da gibt es eine Liste, kann man sich jetzt angucken. Bei Wikipedia ist das auch aufgelistet, da steht im Grunde zu jedem auch kleine Artikel, und ganz oft sind es ganz schlaue und super spannende Experimente, die dann irgendwann mal durchgeführt wurden, um den tatsächlich halt mal zu quantifizieren oder halt nachzuweisen. Und da hat es
Ja.
schon in den 70er Jahren, 77, hat tatsächlich eine Studentin der Harvard University, die hieß Ellen Langer, die hat ein kleines Experiment gemacht, und da kann jeder jetzt, jeder Zuhörer und auch du, jetzt mal einmal mitraten. Die ist
Okay.
nämlich damals, natürlich in den 70er Jahren, gab es noch Kopierer in den öffentlichen Büchereien an ihrer Uni, und die hat immer gewartet in der...
Die gab es auch noch zu meinen Studienzeiten.
Ja.
Gab es die bei euch nicht mehr?
Doch, natürlich, aber ich meine, damals gab es noch kein anderes Medium, um Wissen aus
Ach
der
so.
Universität herauszutragen. Das
Ah,
heißt,
okay.
alle Leute mussten kopieren, sozusagen, wenn sie
Ja.
um zu lernen, sozusagen. Und dann hat sie gewartet in der Uni, bis da sich eine Schlange gebildet hat vor diesem Kopierer. Und dann ist sie von hinten an die Schlange herangetreten und hat quasi jedes Mal gesagt: Entschuldigung, ich habe hier 5 Seiten. Dürfte ich bitte kopieren? So.
Ja.
Und was schätzt du? Einfach nur, ich habe hier 5 Seiten, dürfte ich bitte kopieren. Wie viel Prozent haben sie vorgelassen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin dann in Gedanken, wenn ich in so einer Schlange stehe. Ich würde die dann einfach verlassen, weil ich keine Lust hätte auf eine Diskussion. Okay, aber ich muss ja schätzen. Ich habe hier 5 Seiten.
Du kannst dich zwar, das ist kein Test.
Nein. Ich überlege mir gerade. Okay, ich rate jetzt einfach ins Blaue hinein. 70% haben sie vorgelassen.
Okay, ich löse es direkt auf. Das waren 60%, also gar nicht schlecht. Ne? 60% okay. Sagen einfach völlig unbegründet, ne? Lassen ja. Die vor. Dann hat sie das gemacht, oft genug, um das statistisch relevant zu machen. Und dann hat sie die Frage abgewandelt. Sie hat gesagt, Entschuldigung, ich habe hier 5 Seiten. Dürfte ich bitte kopieren? Ich habe es sehr eilig, weil ich es sehr eilig habe, hat sie gesagt. Mhm. Wie viel Prozent haben Sie dann vorgelassen?
Würde man jetzt erstmal davon ausgehen, dass es dann mehr waren, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Aber gut, ich würde jetzt dann, wenn das 60% waren, dann würde ich vielleicht sagen 75.
Okay, 94% haben Sie vorgelassen.
Boah, okay.
Ja, weil das sind Studenten in der Universität, die haben es wahrscheinlich die meisten selber nicht sehr eilig und es gibt keinen guten Grund, aber wir halten fest, weil ich es sehr eilig habe, reicht, um das Ergebnis von 60% auf 94% zu heben. So, okay. Und jetzt können wir hier das Experiment aufhören und sagen, okay, überrascht uns nicht, wir Menschen reagieren positiv auf Begründungen. Richtig?
Okay.
Wenn ich eine Bitte begründe, dann habe ich eine höhere Chance, dass ihr nachgekommen wird. Und jeder kennt das. Man ist eher geneigt, etwas abzulehnen, wenn man es nicht versteht, ne? Wenn man es nicht begründet bekommt. Ne? Und man fühlt sich auch eher angegriffen. Oder, ne? Also das ist ja so. Wenn man den Kontext kennt, dann ist man viel geneigter sozusagen entgegenzukommen.
Ja, ja, total, das stimmt. Wenn ein Kollege kommt und sagt, kannst du heute meine Aufgabe übernehmen, ist man erstmal so, kannst du meine Aufgabe übernehmen? Mein Kind hat die ganze Nacht geschrien, ich bin müde. Macht man natürlich.
Genau, und jetzt kommt der Twist sozusagen. Die hat eine dritte Frage gestellt. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten zu kopieren. Dürfte ich bitte vor, weil ich kopieren muss?
Okay. Also sie hat einfach jetzt eine total logische, also eine schon inhärente Begründung dann.
Also genau, das ist eine Scheinbegründung, das ist gar keine Begründung. Jeder, der da steht, muss kopieren. Macht gar keinen Sinn, sonst kann man so einen Kopierer nicht benutzen. Ja. Ne? Aber wie würdest du das einordnen? Zu gar keiner Begründung oder zu einer echten Begründung? Jetzt diese Scheinbegründung, weil ich kopieren möchte.
Ich würde jetzt vermuten, dass das vielleicht in der Mitte liegt?
Genau, es sind 93%. Also es gibt überhaupt keinen Unterschied, letztendlich, ob es eine echte Begründung dem Weil folgt oder keine. Und das zeigt uns eine krasse kognitive Verzerrung auf, dass wir nach dem Wort Weil schon abschalten.
Okay. Also, das ist natürlich gefährlich in Werbebotschaften und so, ne? Also an ganz vielen Stellen natürlich, aber
genau, kognitive Verzerrungen sind immer gefährlich, weil wir machen uns das ja nicht klar, weil in dem Moment, wo unser Gehirn Weil hört, glaubt das, die Begründung schon gehört zu haben, sozusagen, und beginnt bereits sozusagen mit diesem Entscheidungsprozess. Ne? Ja. Und das ist natürlich alles immer in Grenzen. Ne? Wenn ich dich frage, ob du mir 50.000 Euro oder nur 5.000 Euro leihst oder nur 1.000 Euro, dann wird, weil ich brauche 1.000 Euro, nicht reichen. Hier geht es natürlich um einen sehr kleinen Preis sozusagen, jemanden vorzulassen zum Kopierer. Deswegen stecken die Leute nicht sehr viel Wachsamkeit, nicht sehr viel Aufmerksamkeit da rein. Das muss man natürlich jetzt sozusagen in den Kontext stellen. Aber trotzdem ist es interessant. Und was natürlich auch interessant ist, eine kleine Randnotiz, kleine Kinder, die begreifen das offensichtlich intuitiv sehr schnell, weil, kennst du vielleicht auch dieses, dass sie teilweise ihre Forderungen begründen mit weil eben. Ja, weil eben, sozusagen. Ne? Also das ist ja lustig in dem Kontext, dass die sozusagen das weil als Begründung schon sozusagen selbst heranziehen. Ne?
Ja,
genau, was ich damit sagen möchte, es ist, wenn die Menschen, die hier gefragt worden wären, rationale Entscheidungen treffen würden, dann ist es okay, wenn 60% bei unbegründet Ja sagen und 94% bei einer Begründung. Aber dann sollte bei einer Scheinbegründung, die überhaupt keine Begründung ist, die nach dem Weil kommt, keine weitere Information, dann sollte das wieder auf 60% zurückfallen.
Okay.
Und das ist im Grunde die Definition einer kognitiven Verzerrung, wenn es eine rationale Ergebniserwartung gibt und wir weichen statistisch relevant davon ab. Und zwar nicht nur eine Person, sondern ne, wir können das jetzt nachweisen, dass wir von diesem Rationalen abweichen. Dann spricht man von einer kognitiven Verzerrung. Und
Okay.
die allermeisten dieser kognitiven Verzerrungen sind im Grunde, das sind sogenannte Heuristiken, also oder Vorurteile kann man das auch nennen. Und das hat halt Sinn. So, das muss man auch ganz klar sagen. Die allermeisten dieser Heuristiken sind extrem hilfreich und die haben guten Grund, wenn nicht mehr heute, dann irgendwann sozusagen im Laufe der Evolution,
Ja.
weil es kostet uns viel zu viel Energie, es macht uns viel zu langsam, wenn wir jede Entscheidung sozusagen, wenn sie so unwichtig ist wie diese Kopierersituation, wenn wir die komplett durchdenken würden, ne, selbst wenn wir nur jedes Mal diesen Satz hinter dem Weil verarbeiten müssten, dann würde uns das halt jedes Mal sozusagen mehr Energie kosten. Und
Okay.
deswegen trifft unser Gehirn sozusagen diese Entscheidung, das ist so unwichtig, die Entscheidung, da reicht mir das Weil, um das zu beurteilen.
Okay, verstehe. Also unterm Strich ist es ein Gewinn, weil Energie wird gespart, wir sind schneller, effizienter. Aber wenn es an den falschen Punkten passiert, kann es halt auch zu unserem Nachteil einfach dann sein.
Genau, also das kann für uns selber schon gefährlich sein, aber das kann natürlich vor allem dann ganz gefährlich werden, wenn andere Menschen wissen, wie das Gehirn funktioniert in solchen Situationen und das dann bewusst anwenden.
Ja.
Das ist
Und
wichtig.
das wird ja auch regelmäßig getan, ne? Werbung, Marketing, Propaganda.
Genau,
Da wird ja ganz
absolut.
bewusst mit diesem Wissen gespielt. Ja.
Ganz genau.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Also was mich ja damals auch noch sehr beeindruckt hat, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, war das Priming, ne?
Ja,
Würde man das
genau.
auch als klassische kognitive Verzerrung benennen oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Priming ist eine kognitive Verzerrung.
Okay.
Eine ganz, ganz starke. Und die, also Priming bedeutet, dass ich durch ein bestimmtes Wort, durch eine bestimmte Geste, durch irgendetwas sozusagen eine Assoziationskette auslöse. Und die meine Entscheidungen, die darauf folgen, sozusagen nachweislich beeinflusst.
Ja.
Und da gibt es auch wieder ganz, ganz spannende Experimente. Das, was ich immer extrem erschreckend finde oder was ich immer gerne erzähle in dem Kontext, ist, man kann Menschen auf Geld primen.
Ja.
Und wenn ich Leute auf Geld prime, dann macht das was mit uns, sozusagen, wenn ich auf Geld geprimed bin. Und das haben sie auch in einem spannenden Experiment, ich weiß nicht, ich erzähle es ganz kurz.
Ja,
Die haben die
doch,
Leute
ja, das ist sehr
eingeladen.
beeindruckend, ja.
Die haben die Leute eingeladen und haben denen gesagt, sie wollen irgendwas völlig anderes testen. Also die wussten nicht, was da getestet wird. Und dann haben die durch so ein Büro geschickt in diesen eigentlichen Raum, in dem die untersucht werden sollten. Und auf einem der Bildschirme war ein alter Bildschirmschoner, lief da, da schwamm so ein Geldschein, so ein Dollarschein in so einem Wasser.
Ja.
Der schwamm so im Wasser rum. Und bei der einen Hälfte der Probanden war da dieser Geldschein und bei der anderen Hälfte nicht. Das war der einzige Unterschied in dem kompletten Aufbau. Dieser schwimmende Geldschein, der halt irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zog, weil der direkt sozusagen in dem Weg lag.
Ja.
Und dann haben die verschiedene so Scheinexperimente, irgendwelche Fragebogen ausfüllen lassen. Und dann haben die irgendwann gesagt, so, dieser Versuchsleiter, ich hole jetzt einen zweiten Probanden, Sie müssen jetzt zur zweiten Aufgabe erfüllen, bitte stellen Sie zwei Stühle gegenüber auf, weil Sie gerade eine Gruppenaufgabe haben.
Ja.
Und dann sind die rausgegangen und diese Teilnehmer haben die Stühle aufgestellt, dann sind die wieder reingekommen und die haben den Abstand zwischen diesen Stühlen gemessen. Also für mich eine total geniale Art, sozusagen dem auf die Schliche zu kommen.
Ja,
Und was ich
total.
vor allem krass finde, im Durchschnitt haben Leute, die nicht diesen Geldschein gesehen haben, die Stühle 80 Zentimeter voneinander aufgestellt. Das passt ganz gut, ne? Das ist diese Armlänge, das ist das, was wir als so einen gebührlichen, angenehmen Abstand voneinander empfinden.
Ja.
Die Leute, die den Geldschein empfunden haben, haben den 118 Zentimeter voneinander abgestellt, also 50% weiter auseinander. Und
Wahnsinn.
Das ist, ja, das ist krass, ne? Das ist nur und das ist quasi Geld macht uns risikobereiter, macht uns egoistischer, macht uns eigenständiger und ja, also all diese Eigenschaften sozusagen kann man primen, indem man oder kann man auslösen, indem man jemanden auf Geld primet. So,
Ja.
ne? Und das finde ich halt in unserer heutigen Gesellschaft, die wo wir den Konsum an jeder Ecke sehen, so, ne? Wo wir werden ja ständig, wir können uns dem ja gar nicht, wir sind ja so reizüberflutet. Und wenn wir jetzt überlegen, dass so viele Reize gezielt wieder Assoziationsketten auslösen, sozusagen, ne? Dann kriegt natürlich dein Thema mit Meditation und dieser ganzen Sache nochmal so einen anderen Kontext, weil ich
Total.
einfach, ich muss mich dem entziehen, sozusagen, sonst hört das ja nie auf.
Auf jeden Fall.
Ne?
Das ist tatsächlich auch ein guter Punkt, weil das ist auch wirklich was ich merke, ne? Wie ich auch in gesellschaftlichen Erwartungen, auch gerade was so Druck, Erfolg, Geld, Wohlstand und so angeht, oft gefangen bin und wie ich dann in der Meditation merke, wie das so von mir abfällt, ne? Wie wenig wichtig das ist. Aber gerade sehr sensible Menschen, ich meine, wir alle sind davon nicht gefeit, ne? Das kennen wir alle. Es ist super schwer, Werbebotschaften zu widerstehen. Gerade wie du schon sagst, es ist überall um uns rum, es ist in unseren Geräten, teilweise ja auch sogar personalisiert, es ist an jeder Hauswand, es ist überall. Aber gerade sehr sensible Menschen, die ja viel auch aufnehmen, ne, und sich wenig abgrenzen können, ist natürlich schwierig, dann zu unterscheiden, ne? Was sind Erwartungen der Gesellschaft, was sind Werbeerwartungen oder so und was ist das, was ich wirklich will, ne? Also da vermischt sich das schon sehr schnell. Und das mit dem Priming, das finde ich persönlich halt auch so spannend, weil ja, das ist die eine Seite, dass wir sagen, okay, Achtung, ne, wir werden da ganz massiv beeinflusst und jeder Werbemensch weiß genau, was Priming ist und wie man es einsetzt und jeder Online-Marketing-Mensch auch. Aber umgekehrt kann man sich das natürlich auch total zunutze machen, ne? Also Stichwort Meditation und die ganzen anderen Sachen, die ich hier auch im Podcast schon vorgestellt habe, die mir helfen und so weiter. Wenn ich in einer Meditation in den Tag starte, bin ich ganz anders geprimed. Auf dem, ne, in dem Tag oder an dem Tag, als wenn ich morgens schon Werbung im Radio höre. Oder wenn ich, was ein ganz klassisches und gutes Beispiel ist und das das nur noch mal belegt, ist dieses Thema Vision Boards, ne? Also wir haben ja auch schon mal gesagt, Visionen visualisieren, sichtbar machen, Erinnerungen an schöne Erlebnisse und so weiter um euch rum verteilen. Also es ist sehr, sehr entscheidend, wie wir unsere Umgebung gestalten und auf was wir blicken, wenn wir morgens aufwachen, ne? All das stimmt uns schon auf den Tag ein, weckt bestimmte Assoziationen. Das heißt, je besser wir unseren Kopf verstehen und wie unser Gehirn beeinflusst wird oder unser Geist, desto mehr Stellschrauben erkennen wir ja auch, wie wir uns das gezielt zunutze machen können. Und das finde ich persönlich eben so spannend, ne? An deinen Themen.
Ja, ganz genau. Also Priming für sich selber zu primen für bestimmte Sachen ist super effektiv und ganz hilfreich. Ich benutze tatsächlich Priming auch sozusagen ein Stück weit, um andere Leute zu primen, nicht um die jetzt zu beeinflussen, aber man kann sich vorstellen, wenn man ein Gespräch beginnt mit, also zum Beispiel, ich sage ganz oft so einen stumpfen Satz wie, boah, war das gestern schönes Wetter oder sowas, wenn ich weiß, dass bei den Leuten auch gestern die Sonne geschienen hat.
Zu
weil
mir hast
die
du
Leute,
Hallo, du Fisch gesagt, als du mich vorhin begrüßt hast.
Das
Worauf
stimmt.
Wolltest du mich da primen?
Das stimmt. Ja, ich weiß, dass du so gerne schwimmst
das
und
stimmt, ja.
ans Wasser geprimed.
Das
hat bestimmt, ist bestimmt auch interessant, aufs Wasser geprimed zu sein, so
Das
Schwerelosigkeit und
stimmt,
dieses
das
Rauschen.
stimmt. Das hat aber so nicht funktioniert. Aber gut,
Nee.
Das mit dem schönen Wetter verstehe ich, das ist sehr
Genau,
clever.
also
Ja.
man erinnert die Leute, die erinnern sich alle einmal ganz kurz sozusagen an so eine schöne Wettererfahrung und sind so ein bisschen einem zugetaner. Also die sind einfach besser drauf so, und deswegen kann ich das ja ruhig auch für mich dann nutzen, weil ich tue sozusagen, ich tue dir nichts Schlimmes sozusagen. Ne? Wie soll ich sagen, ich vergrößere die Positivität der Welt sozusagen, wenn ich Leute kurz an was Schönes erinnere.
Ja.
Aber man muss auch aufpassen, zum Beispiel, was ich nicht tue, ist, dass ich am Montag sage, wow, war das ein schönes Wochenende oder so. Weil da habe ich natürlich immer das Risiko, wenn jemand sich am Wochenende, keine Ahnung, mit seiner Frau, Freundin gestritten hat oder einfach eine sehr, wenn das Wochenende aus irgendeinem Grund extrem negativ belegt ist,
Ja.
kann das dann natürlich auch ins Gegenteil. Vor allem deswegen hier immer, zumindest so mache ich es, dann auf die ganz sichere Seite schlagen.
Total. Das heißt aber auch, also das heißt zum einen, ne, alles, gute Gerüche, schöne Musik, also morgens unter der Dusche schon so ein paar gute Laune-Songs zu hören, das mache ich zum Beispiel ganz gezielt, ne? Das hilft alles, wo man dann aber auch aufpassen muss, auch beim Priming, gerade jetzt auch in der aktuellen politischen Situation, finde ich das wieder sehr wichtig und akut, dazu haben wir auch schon eine Sonderfolge gemacht, ist, wenn man sich bewusst ist, wie stark all diese Außenreize auf uns wirken, muss man gerade auch als sehr sensibler Mensch aufpassen, wie viel man sich davon aussetzt. Also Beispiel ganz klassisch Nachrichten. Ne? Es gibt Menschen, und ich gehöre dazu, wenn wir uns eine Viertelstunde am Tag diese Bilder angucken von Krieg, von Leid, von Not, dann macht das mit uns was, was nicht gut ist. Ne? Also da muss man ganz genau auch gucken, wenn man den Mechanismus begriffen hat, wie viel, das heißt ja nicht, dass man ignorant wird oder sich nicht mit dem Weltgeschehen beschäftigt, aber einfach zu gucken, wie viel führe ich mir dazu Gemüte und mache ich das vielleicht nur akustisch, nicht visuell. Ne? Also dass man da auch einfach guckt, was macht das eigentlich mit mir, sich da so ein bisschen beobachtet und tut mir das gut, tut mir das jetzt gut, zu welchem Zeitpunkt des Tages und so weiter. Aber auch da muss man ja natürlich sagen, Timo, dass das Priming an sich erstmal ja positive Effekte hatte. Also ich meine, sonst gäbe es das ja auch nicht. Ne? Also es hat uns wahrscheinlich, würde ich jetzt so vermuten, als Laie geholfen, uns in bestimmte Situationen schneller einzufinden. Oder was denkst du, wo das herkommt,
dieser Effekt? Ich will das gar nicht bewerten. Also das ist halt einfach, dass man... Assoziationsketten halt einfach auslösen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das sozusagen jetzt wiederfinden würde in unserer Evolutionsgeschichte oder so. Ne? Aber also klar, also vermutlich ist es so, der Geruch von Rauch im Schlafzimmer löst sozusagen so ein bestimmtes Handlungsautomatismus aus. Also vielleicht irgendwie. Seine Kinder zu packen und das Haus zu verlassen oder so. Ne? Also wahrscheinlich ist es schon unser extrem komplexes und effizientes Gehirn, was dem einfach kleinste Eindrücke, kleinste Impulse reichen, um sozusagen so komplexe Autostartsysteme sozusagen durchzuführen. Und das ist natürlich ultra effizient, ja, absolut. Ja. Ne? Und
genau, und das kann, da können wir mit manipuliert werden, aber wir können es uns halt eben
auch sehr gut. Was du vorhin gesagt hast, dass man da auf sich aufpassen muss, da möchte ich noch eine Sache, das geht sogar noch weiter. Da haben mal, da gibt es wieder eine super spannende Studie dazu. Da hat man in Amerika Studierende eingeladen und hat denen wieder gesagt, sie haben eine völlig andere Studie, das ist so der Standard, man sagt denen gar nicht, worum es geht. Und dann hat man denen fünf Wörter hingegeben, scheinbar zufällige Wörter, und die sollten jeweils vier Wortsätze daraus bilden. Ne? Also kann man sich ja vorstellen. Und der einen Hälfte der Leute hat man immer in diesen fünf Wörtern ein Wort gegeben, was amerikanische Studierende mit Alter assoziieren. Also da waren zum Beispiel Wörter wie Florida, irgendwie so, dieser Rentnerstaat, glatzköpfig, grau oder Falte. Also einfach solche Wörter. Nicht direkt sozusagen alt, aber halt, das wird mit Alter assoziiert. Und in der anderen Gruppe, sozusagen in der Referenzgruppe, waren diese Wörter einfach nicht drin. Und dann hat man diese vier Wortsätze gebildet und dann hat man gesagt, okay, danke, das nächste Experiment ist da hinten den Flur runter, einmal ganz durch und da ganz hinten. Und dann hat man die Zeit gestoppt, bis diese Studierenden da angekommen sind. Und es gibt einen signifikanten Unterschied in der Länge, die auf Alter geprimte junge Menschen brauchen, um dieselbe Strecke zurückzulegen. Und das nennt sich dieser ideomotorische Effekt, dass ich sozusagen, dass meine Gedanken, meine Assoziation tatsächlich auch meinen Körper beeinflussen. Ja, und,
also ist es wirklich so ein bisschen wie das Sprichwort, du bist nur so alt, wie du dich fühlst.
Genau, oder wie du dich primest.
Du bist nur so alt, wie du dich primest,
finde ich sehr schön. Letzter Satz dazu, was auch wieder so spannend ist, eine deutsche Uni, ich weiß nicht mehr welche, aber das habe ich mal irgendwo gelesen, die haben das umgekehrt gemacht, die haben den Gegentest gemacht, die haben den Leuten so eine Taktzahl vorgegeben, mit wie vielen Schritten die Minute, die sich im Raum bewegen sollen. Ja. Eine ganz normal, zügig, und eine haben sie so Rentnerschritte machen lassen, so, keine Ahnung, 50 Schritte die Minute oder so, und so kleine Schritte. Und danach haben die denen so ein Wortmix gegeben und die sollten da Worte raussuchen. Und die haben halt mit Alter assoziierte Worte häufiger gefunden als die Gruppe, die zügig gelaufen ist. Das heißt, auch andersrum, also tatsächlich, ne, auch der Körper kann das andersrum auch dieses Priming letztendlich auch auf den Geist sozusagen, auf das eigene Denken
Ja.
übertragen.
Ja, das ist total spannend. Da kenne ich ja auch so ein paar Methoden aus der Verhaltenstherapie. Und dazu wird es auch noch demnächst eine kurze Impulsfolge geben, wie man nämlich mit bestimmten Körperbewegungen, Körperhaltung und so weiter sich in eine bessere Stimmung, ne, oder in ein besseres Mindset bringen kann. Das ist total spannend, aber voll gut, dass ihr jetzt schon mal auch die Studienlage dazu kennt und das Hintergrundwissen, weil das nämlich wirklich unglaublich gut funktioniert. Genau, jetzt würde ich gerne überleiten zu einem Thema, was, glaube ich, auch ganz viele oder weiß ich auch ganz viele von unseren ZuhörerInnen beschäftigt. Und das ist das Thema Entscheidungsfindung, Gedankenkreise. Ne? Also das hängt ja oft sehr stark zusammen. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen und seien es nur Alltagsentscheidungen, passiert es nicht selten, dass wir uns in unserem Kopf irgendwie verhaspeln und dann immer wieder die gleichen Gedankenkreise machen und Angst haben, eine Entscheidung zu treffen und dann nachts wach liegen und uns Sorgen machen. Und jeder, ich brauche das nicht beschreiben, jeder von euch kennt diesen Mechanismus. Den haben wir ja auch schon mal an anderer Stelle behandelt, als es um die ACT ging, wo wir so ein paar Mechanismen vorgestellt haben, wie man das Ganze durchbrechen kann. Ja, aber Timo ist nicht umsonst einer meiner engsten Berater, weil wenn mein Kopf mal wieder total verrückt spielt und ich mir auch dessen bewusst bin, dass mein Kopf verrückt spielt, dann rufe ich dich ja ganz gerne an, damit du mich da rausholst. Und da hilft mir das halt immer total, diese rationale, ich sag mal, entzerrte Sicht auf Denkprozesse zu haben, die mir dann ganz deutlich zeigt, wo ich mich verrenne und wie unsinnig das eigentlich ist, ne? Und das ist was, genau, also viele unserer Gefühlslagen, Stimmungen, Depressionen ist ja ein Produkt unserer Gedanken. Und deshalb ist es halt so wichtig, die Gedanken im Blick zu haben und zu schauen, wie funktioniert das eigentlich, in welche Spirale begebe ich mich da eigentlich. Und ein Beispiel, was, denke ich, auch viele von euch abholen wird, ist halt das Thema Angst vor falschen Entscheidungen. Und damit habe ich mich tatsächlich oft schon rumgeschlagen im Leben, damit zum einen und zum anderen, und das hängt eng damit zusammen, das Thema Schuldgefühle, nämlich das Gefühl zu haben, mich falsch entschieden zu haben, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, ne? Und da hast du mir ja schon oft sehr gut weitergeholfen, weil du mir nämlich diese Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, als Illusion quasi erklärt hast. Also ich bringe mal jetzt ein ganz, ganz simples Beispiel, was wirklich realistisch so gewesen ist vor 10 Jahren oder so. Ich hatte zwei Jobangebote, es war Hamburg oder Berlin, und ich konnte mich partout nicht entscheiden. Und ja, dann habe ich mit dir geredet und habe meine ganzen Pros und Kontras aufgelistet und habe immer gedacht, aber wenn ich das mache, dann könnte das passieren und wenn ich das mache, dann könnte das passieren. Ja, und wie hast du dann geantwortet?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wie ich heute darauf antworten würde, ist, dass es völlig egal ist, wie du dich entscheidest. Ne? Also, das ist.
Ist jetzt erstmal ja sowas, was man dann nicht
Genau,
hören will, oder?
aber
Wie? Ja.
es ist tatsächlich Entscheidung, so dieser Zusammenhang, diese Kausalität zwischen Entscheidung und der Situation, in der ich mich dann danach befinde. Das ist eine menschliche Illusion. Das ist jetzt meine persönliche Meinung so.
Ja.
Also das glaube ich aber fest daran, dass die Welt derart komplex ist, dass nur unser Gehirn, was halt extrem darauf aus ist, immer so kausale Zusammenhänge zu erkennen, ne? So Handlungsstränge. Wir denken halt einfach in Geschichten. Unser Gehirn funktioniert in Geschichten und erklärt sich die Welt in so kausal-logischen Folgeketten. Aber das stimmt einfach nicht.
Ja.
Und deswegen sind auch Entscheidungen, kleine Entscheidungen schon, die wir treffen, gar nicht von uns sozusagen bewertbar im Nachhinein und große Entscheidungen schon mal gar nicht. Also, was ich gesagt habe, ist, wenn du nach Berlin ziehst, wirst du morgen vom Zug überfahren. Wenn du nach Hamburg ziehst, triffst du morgen deinen Traummann. Oder halt andersrum. So,
Genau. Also es war das Auto, das mich überfahren hat, aber ja, genau das war für mich dann der Punkt, wo es mir eingeleuchtet hat, weil das ist ja wirklich, das ist ja so ein bisschen auch wie der Butterfly-Effekt, ne? Es löst ja jede Entscheidung, löst ja wieder so viel aus und dann sind so viele Menschen und ihre kleinen Entscheidungen wieder in deinen eigenen Lebensweg involviert, dass man wirklich nicht absehen kann, was passiert, ne? In so vielen Alltagsentscheidungen. Oh, ob wenn ich mein Kind auf die Schule, stecke ich mein Kind auf die Schule oder schicke ich es auf die Schule? Na, die Schule hat einen besseren Ruf, aber vielleicht hast du Glück und auf der anderen Schule triffst, ne, hast du ausgerechnet das Glück, die beste Lehrerin in der ganzen Region zu erwischen, die wunderbar mit deinem Kind harmoniert. Es ist einfach so schwer, also es ist unmöglich vorherzusehen, was das nach sich
genau,
zieht.
Genau, also zwei Punkte möchte ich dazu noch sagen. Das eine
Ja.
ist, wahrscheinlich jeder hat das mal gehört, dieses, ne, oh, Lottogewinner sind 6 Monate nach dem Lottogewinn genauso glücklich oder unglücklich wie vorher. Und das Gleiche gilt für Menschen, die gerade einen großen privaten Verlust oder, ne, den geliebten Menschen verloren haben, sind durchschnittlich 6 Monate später eigentlich wieder so glücklich oder unglücklich wie vorher. Man fällt so auf sein Basisglück oder Unglück zurück, ne? Also darauf ausgenommen sind jetzt natürlich
Ja.
Menschen, die dadurch vielleicht in eine Depression geraten oder so, ne? Also das gilt natürlich nicht für jeden, aber so im Groben und Ganzen, und das kennt man ja auch. Wir wissen ja alle, dass wir ständig uns Ziele setzen, darauf hinarbeiten, und sobald wir das Ziel erreicht haben, freuen wir uns darüber, das Ziel erreicht zu haben. Aber das bereichert unser Leben letztendlich nicht nachhaltig, sondern danach geht es halt weiter, man sucht sich ein neues Ziel.
Ja.
Und genauso ist es meiner Meinung nach, das lässt sich eins zu eins anwenden auf Entscheidungen. So. Ne? Egal wo man am Ende ist, wenn es jetzt um Umzug geht, ne? Ist man mit hoher Wahrscheinlichkeit, fällt man sehr nah wieder in diese Basis sozusagen. Ne? Und,
Ja.
und das Zweite, was mir wichtig ist, ich kann eine Entscheidung bewerten, ob eine Entscheidung gut ist oder schlecht. Aber das kann ich nur zu dem Zeitpunkt machen, an dem ich sie treffe. Ne? Man muss Entscheidungen
Ja.
und deren Konsequenzen meiner Meinung nach vollständig entkoppeln. So, ob ich eine richtige Entscheidung treffe, das kann ich in dem Moment sagen, in dem ich sie treffe. Weil ich bin angehalten, alle Informationen, die mir zur Verfügung stehen, so gut wie möglich zu bewerten und die beste Entscheidung aus der Situation zu treffen. Dieser Spruch, ja, nachher ist man immer schlauer. Ja, würde ich sogar sagen, ist man nicht
Ja.
schlauer. Es scheint nur so, dass man schlauer ist, weil unser Gehirn das wieder in so einem konsistenten, so eine Geschichte dann erzählt. Ach ja, ist ja logisch. Im Nachhinein ist es völlig klar. Ist aber gar nicht klar und ist vor allem irrelevant. Ich hatte die Informationen ja vorher nicht und musste aber die Entscheidung treffen auf Grundlage
Ja.
dieser Informationen. Ich will dazu wieder ein Beispiel geben. So, du spielst
Ja.
morgen Euro-Jackpot und knackst die 90 Millionen.
Habe ich
Ja,
letzte
geil.
Woche. Hat nicht
90
geklappt.
Millionen gewinnst du. Ne? Und dann
Ja.
sagst du, boah, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wollte gar nicht, ich war in dem Laden, ich ging daran vorbei und das hat mich so angelacht und irgendwie, ne, die Sonne hat so schön
Ja.
geschienen, ich war geprimed, ne? Und ich habe es irgendwie gespürt, das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens. Da würde ich sagen, Quatsch, das war einfach eine Schrottentscheidung. Weil in dem Moment, wo du dich entschieden hast, Lotto zu spielen, hattest du eine Chance von was 1 zu 110 Millionen oder so. Weil wenn das eine gute Entscheidung gewesen wäre, dann müsste ich mir die ja aneignen können, oder? Also das würde ja bedeuten,
Okay.
entweder haben alle Leute, die Lotto gespielt haben an diesem Tag, die richtige Entscheidung getroffen und nur du hast gewonnen, sozusagen. Oder halt
Ja.
alle haben die falsche Entscheidung getroffen und du hast trotzdem halt ein positives Ergebnis daraus gezogen. Aber da nun mal 100 Millionen Leute gespielt haben oder keine Ahnung, wie viele das spielen, 20 Millionen, ist ja auch, wenn nur 1 Million Menschen mitspielen in Europa und 999.999 Menschen 10 Euro zum Fenster rausgeschmissen haben und einer gewinnt 90 Millionen, ist Lotto spielen immer noch ein Fehler. So, ne?
Ja.
Das finde ich ist so ein Beispiel, wo man sehr klar erkennt, ne, eine Entscheidung ist falsch oder richtig zu dem Zeitpunkt, wo ich sie treffe. Und selbst wenn so ein extrem unwahrscheinliches Ergebnis dabei rauskommt und ich sage, boah, gut, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dann würde ich immer sagen, nee, weil wenn wir die Entscheidung 10-mal hintereinander treffen würden, wäre sie halt 9-mal falsch. Und wenn sie dann einmal richtig ist,
Ja.
ist es trotzdem die falsche Entscheidung. Das ist ein bisschen schwer
Genau,
sozusagen
also
zu, ja.
ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, das hat halt ganz viel auch mit Kontrollbedürfnis zu tun, ne? Und das Gleiche ja auch mit Schuld. Also ich habe ja dieses übersteigerte Schuldgefühl und meine eine Therapeutin hat mir das eben auch mal so erklärt, dass das ganz viel mit Kontrollwille zu tun hat. Zum Beispiel fühlen Kinder sich deshalb für die Scheidung ihrer Eltern verantwortlich, weil es leichter zu ertragen ist, dass sie schuld sind, als dass sowas einfach so passieren kann. Weil wenn sowas einfach so passieren kann, dass Menschen sich nicht mehr lieben, dann kann mir auch passieren, dass Mama und Papa mich nicht mehr lieben. Und das macht es für die Kinder viel schwerer auszuhalten, als zu sagen, ich war schuld, ich habe das beeinflusst, ich habe die Welt in der Hand. Ne? Und deshalb kann natürlich das auch ein bisschen beängstigend sein, zu sagen, wir haben es eigentlich nicht in der Hand. Wir können immer nur zu dem Zeitpunkt alles abwägen und die bestmögliche Entscheidung treffen, ohne Angst vor Reue. Aber es kann halt auch eine große Erleichterung sein. Ich glaube, ich habe es auch schon mal hier im Podcast erwähnt, über meinem Vision Board steht ja ganz groß so ein Spruch, der aber übersetzt einfach sowas heißt wie spring ins Leben. Ne? Was ich mir immer wieder sage, wenn ich in diese Grübelei gerate und dieses Abwägen, dass ich einfach sage, mach das, was sich gerade gut und richtig anfühlt und mach es jetzt. Weil was ich viele, viele Jahre in meinem Leben gemacht habe, ist, nicht zu leben, aus Angst die falsche Entscheidung zu treffen. Ne? Sei das Partnerschaft, sei das berufliche Verwirklichung, ganz, ganz viele kleine Punkte. Ne? Aus Angst, es könnte falsch sein oder es könnte negative Konsequenzen haben, habe ich lieber nur hypothetisch gelebt. Ne? Und das ist natürlich immer das Schlechteste, was man tun kann, wenn man eigentlich sich ein erfülltes Leben wünscht. Aber da können wir ja vielleicht auch direkt einhaken. Ne? Dieser Kontrollverlust, das ist ja erstmal auch ein bisschen beeindruckend, aber auf eine leicht beängstigende Weise beeindruckend, wie unser Kopf da eigentlich teilweise auch spinnt oder wie wir auch nicht durchschauen, was wir da eigentlich für Denkfehler machen. Und da ist ja jetzt die Frage, wie gehen wir dann mit diesem Wissen um? Also das sind ja jetzt nur ganz kleine Beispiele, ne? Das umfasst ja viel mehr dieses Gebiet. Aber wie können wir dieses Wissen nutzen, damit es uns im Alltag besser geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Also das Erste, was jeder Jünger der angewandten Rationalität, zu denen ich mich zählen würde, lernen muss, ist, die Rationalität verlässt einen grundsätzlich dann, wenn man sie am meisten braucht. Das ist ganz klar. Sobald man in eine Stresssituation gerät, wo diese Beeinflussungen alle aktiv werden, dann stecke ich ja drin in dieser Stresssituation und dann muss ich sozusagen aus mir heraustreten, um dann sozusagen mich sozusagen da selber an den Haaren herauszuziehen. So, und das ist halt einfach super schwierig. Was es gibt, ganz schlaue Menschen, die sich natürlich viel damit beschäftigt haben und die für einzelne Themenbereiche, für einzelne kognitive Verzerrungen einen Regeln an die Hand geben oder Schutzmechanismen, die man trainieren kann, die man üben kann. Allen voraus ist da der Robert Cialdini zu nennen. Das ist ein amerikanischer Psychologe. Und der hat das Buch geschrieben, zu Deutsch heißt das Die Psychologie des Überzeugens. Mhm. Und das ist ein total geniales Buch. Das ist beschäftigt sich auch mit kognitiven Verzerrungen, aber halt vor allem solche, die uns quasi uns beeinflussen, in dem Sinne, dass uns jemand von etwas überzeugt.
Ja.
Und er schreibt dieses Buch als ganz klar aus der Sicht, aus dieser Verteidigersicht. Also er möchte den Menschen, den Lesern, etwas an die Hand geben, um das zu erkennen, um das zu verstehen, was da mit einem passiert und um sich davor zu schützen, soweit das möglich ist. Und ist aber lustigerweise, weil es so gut ist, ist das absolute Standardwerk für jeden Verkäufer, für jeden Vertreter. Also jeder Mensch, der bei euch an der Tür klingelt, um euch für was auch immer zu verkaufen oder für eine Spende sozusagen zu überreden, der hat vielleicht nicht dieses Buch selber gelesen, aber der wurde auf Grundlage der Informationen in diesem Buch geschult, in diesem 2-Tages-Workshop, den er da gemacht hat am Wochenende.
Gemein.
So, und das ist gemein, weil das sind ganz, 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 ganz wichtige und ganz, ganz heftige Mechanismen, die da angesprochen werden, und zwar extrem systematisch. Dieses Buch, ich muss, also wirklich, ich sagt das jedem, die meisten befolgen das nicht. Jeder Mensch sollte dieses Buch gelesen haben. Und ich bin absolut fest davon überzeugt, dass in der 8., 9., 10. Klasse in jeder Schulform ein halbes Jahr lang die Inhalte dieses Buchs, diese 7 oder 6 plus 1 Regeln des Cialdinis sozusagen, komplett behandelt werden sollten. So, ich verstehe das nicht. Ich habe so viel Unsinn in der Schule gelernt und ich habe dieses Buch gelesen Und das hat meine Sicht auf die Welt komplett verändert.
Ja, geht mir so
Und
mit, ne? Mit Meditation und Achtsamkeitstraining. Ich hätte gerne in der Schule gelernt, wie mein eigener Geist funktioniert, weil das ist eine Grundlage für vieles andere. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich kenne Kundalinis Regeln ja auch nicht und jetzt bin ich gespannt, was sie denn besagen.
genau, also erstmal muss man sagen, jede dieser Regeln versteht man sofort. Man weiß direkt, was es meint. Der hat jetzt nichts Komplexes erfunden, so, ne?
Ja.
Also zum Beispiel die erste Regel, die fast die wichtigste, die nennt sich die Reziprozitätsregel.
Den versteht
Klingt
man sofort.
genau. Was die bedeutet, ist, dass wenn uns jemand etwas schenkt, etwas gibt, dann haben wir einen extremen gesellschaftlichen Druck, aber auch einen intrinsischen
Ja,
Verlangen, keine Schulden zu haben, das wieder gut zu machen,
das stimmt.
ne, das
Ja.
zurückzugeben. Und da gibt es Studien zu, dass die Menschen bereit sind, extrem übers Ziel hinauszuschießen, nur um diese Schuld sozusagen zu begleichen. Also wenn ich meinem Nachbarn heute den Rasenmäher leihe, kann ich den vermutlich nächste Woche fragen, ob ich mir fürs Wochenende sein Auto leihen kann, um an die Nordsee zu fahren. Der
Wahnsinn.
wird sich extrem schlecht fühlen, das abzulehnen. Also das funktioniert überhaupt nicht linear.
Okay.
So, da wird nicht Auge um Auge bezahlt. Und deswegen, ne, müsst ihr mal darauf achten, wie oft ihr in der Werbung oder von irgendwelchen Internetseiten, die halt irgendwie eure E-Mail-Adresse haben, so einen 5-Euro-Gutschein geschenkt bekommt, ohne Bedingung daran, ne? Also die Internetseiten, die euch einen schicken in der Bedingung, mit Mindestbestellwert oder irgendwas, die haben das Buch nicht verstanden, weil
Oder
gibt
nicht
klare
gelesen.
Studien, genau, die sagen ganz klar, unconditional, wie heißt das denn? Also so ein Geschenk
Bedingungslos.
ohne dieses bedingungslose Geschenk, ne,
Ja.
ist zigmal wirksamer als eins, was an eine Bedingung geknüpft ist.
Okay,
Ne?
das stimmt,
Und
ja.
das ist natürlich sowas, dem man sich extrem schwer entziehen kann.
Ja.
So, ne? Also das ist das, weiß ich nicht, als ich mal früher mit meiner Oma in Tunesien war, hat mir auf dem Markt eine Frau so ein selbstgebasteltes Figürchen in die Hand gedrückt und mir geschenkt.
Ja.
So, und ich habe mich gefreut und dann ist die uns hinterhergelaufen und wollte von meiner Oma jetzt dann Geld haben.
Ja.
So. Und das ist natürlich noch ein weiterer unangenehmer Aspekt, weil das ist nicht dieselbe Person sozusagen, die da jetzt sozusagen herangezogen wird, aber und meine Oma, die abgelehnt hat, hatte dann ein trauriges Kind sozusagen an der Backe, von daher wirken da noch mehr clevere Mechanismen, aber das Geld, was die für einzelne Puppe verdient, aufgrund dieses schlechten Gewissens, ist unfassbar viel höher, als würde sie diese Puppen einfach nur verkaufen, zu einem Preis, den die Leute bereit wären, dafür zu zahlen.
Verstehe.
Ja, und das wäre zum Beispiel eine Regel. Dann gibt es so andere Regeln,
Aber
ne? Sozialer
was
Wert.
ist denn dann sozusagen die Regel? Also so ist der Mechanismus und wie schütze ich mich davor?
Also erstmal muss ich das wissen.
Ja.
Und jeder, der mir etwas bedingungslos schenkt, wenn das nicht mein Freund ist, wenn das nicht in meiner Familie ist, wenn ich das nicht erwarte,
Ja.
wenn sich das komisch anfühlt, ne? Wenn ich gar kein Geschenk von dem haben möchte. So,
Ja.
jeder, dieses alte Sprichwort, findest für jede dieser Regeln von Cialdini so ein blödes altes Sprichwort, ne? Du kriegst im Leben nichts geschenkt. So, und jetzt kommt jemand und der schenkt mir was. Dann sollten alle Alarmglocken angehen, so, wenn möglich, das Geschenk ablehnen. Also die Regel, die man jetzt formulieren könnte, wenn man schlecht darin ist, ein Geschenk abzulehnen, wäre: Ich nehme grundsätzlich kein Geschenk an, außer das sind enge Freunde oder Familie.
Okay.
Und dann, wenn du diese Regeln für dich selber formulierst, dann jeder, der dir irgendwie ein Geschenk macht oder jede Internetseite, die dich irgendwie lockt mit so einem 5-Euro-Gutschein oder so, bestellst du. Also gehst du nicht drauf ein.
Ja.
Ne, weil so, das ist einfach,
Ja.
genau, also die erste Regel ist, wenn sowas kommt, dann erkenne ich das und meine Alarmglocken gehen an. Und dann kann man sich immer überlegen, kann ich mir eine Regel formulieren, die mich davor schützt, die das verhindert.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch noch an anderer Stelle spannend, weil Menschen, die zu Depressionen neigen, neigen ja oft auch zu Schuldgefühlen, schlechten Gewissen und auch dazu, schlecht Nein sagen zu können. Das heißt, das kann ja auch dabei helfen, wenn man wieder das Gefühl hat, dass man eigentlich jemandem etwas schuldet, ne? Dass man nicht Nein sagen kann, obwohl man eigentlich hat man vielleicht keine Lust auf die Verabredung, aber dass man dann das Gefühl hat, nee, aber die hat ja letztens das und das für mich gemacht oder mir einen Kaffee geholt, ne? Dass man sagt, ja, dann hole ich ihr nächstes Mal halt auch einen Kaffee. Ich muss deshalb aber jetzt nicht so viel mehr zurückgeben, wenn mir nicht danach ist. Also auch da kann das ja helfen, das wieder ins rechte Licht zu rücken, denke ich. Ja,
absolut. Ne? Und allein zu erkennen, dass es gar nicht, also dass es einfach so ein menschliches Übersteuern ist. Ja. Ne? Dass das gar nicht auch, also das, jedem geht das so.
Ja.
Ne? Und genau. Ein weiteres ganz, ganz wichtiges Beispiel ist Autorität. Ne? Also das ist ja ultra, also wie soll ich sagen, einflussreich, wie wir dazu neigen, Autoritäten zu folgen.
Ne? Ja.
Also in unserem Alltag, ich denke das jedes Mal bei Ärzten. Ne? Die können, also zieh den Arztkittel an, lauf durchs Krankenhaus und du kannst den Leuten alles sagen. Die machen alles.
Ja. Ne?
Und das ist halt auch wichtig zu wissen, wenn wir Leuten Autorität zuschreiben, hinterfragen wir deren Entscheidungen, Meinungen nicht in dem Maße, wie wir das tun bei einem Menschen, dem wir keine Autorität zuschreiben. Und das ist immer gefährlich, weil Autorität kann man künstlich erzeugen, die kann man vorspielen, die kann man vortäuschen. Und auch das ist etwas, das kann ich wissen sozusagen und kann deswegen jedes Mal, wenn ich einer Autorität begegne, ne, und das ist ganz stumpf, also die Leute haben Experimente gemacht, die haben gewartet, bis ein paar Leute an der roten Ampel stehen und dann ist ein Mann über die rote Ampel gelaufen. Und dann haben die geguckt, wie viele Leute ihm hinterherlaufen.
Ja.
Und dann das eine Mal hatte der einen Anzug, Schlips, Kragen und einen Aktenkoffer an und das andere Mal war der in Jogginganzug.
Mhm.
Und die Leute folgen alle, also wenn der Anzugträger über die Straße geht, über die rote Ampel, reicht den Leuten das sozusagen, um auch über die rote Ampel zu gehen.
Wahnsinn, ja.
Und also das ist so, und das sollten wir halt nicht tun.
Ja.
Die Leute hatten für sich die Entscheidung getroffen, da stehen zu bleiben. Und wenn der Jogginghosenträger über die Straße geht, führt das nicht dazu, dass sie ihre Meinung ändern.
Auf jeden Fall.
Und deswegen sollten wir Autoritäten zwar, also erstmal immer hinterfragen, so grundsätzlich.
Ja.
Und man kann sie dann anerkennen. Und auch das ist ja total wichtig. Ne? Wenn die ja. Hungersnot früher in der Steinzeit ausgebrochen ist, dann war derjenige, der wusste, wo noch irgendwie die Wurzeln vergraben waren sozusagen, das war sinnvoll, dem zu folgen.
Ja.
Oder so dem stärksten Mann sich anzuschließen, sozusagen, als es noch darum ging.
Ja.
Aber noch heute ist zum Beispiel so bei Männern Körpergröße, ne, autoritäres Auftreten, ne, und tiefe Stimme, selbst Haarwuchs und so,
ja.
Ist immer noch etwas, was Autorität erzeugt. Und das ist halt absolut fehl am Platz, dem zu folgen in unserer heutigen Gesellschaft.
Das stimmt.
So, ne?
Finde ich auch nochmal, ja, Entschuldigung, wird erst sein, ne?
Nee, also einfach wissen.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich das, also die Quintessenz ist immer, man muss sich ständig sozusagen so kleine Ticker im Gehirn einbauen oder den Wecker immer auf 10 Minuten stellen und alle 10 Minuten einmal hinterfragen, sind meine Gedanken gerade konsistent mit dem, wie ich sie erwarten würde?
Ja.
So, ne? Oder verhalte ich mich gerade irgendwie anders, als ich mich eigentlich, wenn mir vorher jemand diese Situation beschrieben hätte und ich sollte mich selbst beschreiben in dieser Situation, so verhalte ich mich jetzt gerade so. Also das ist so ein bisschen diese Denkweise.
Ja, oder auch in Bezug auf die, jetzt speziell auf die Autoritäten kann man sich ja auch fragen, wenn das jetzt eine andere Person aus dem Team und nicht der Chef gerade vorschlagen würde. Würde ich das dann anders bewerten oder nicht, oder? Da kann man das auch so ein bisschen.
Ja, absolut. Entlarven. Aber noch besser jemand mit niedrigem Status, der Praktikant.
Der Praktikant, würde ich das dann anders bewerten. Das ist total spannend. Und als ich dir zugehört habe, gerade das Thema Ärzte spielt ja im Kontext psychischer Erkrankung auch eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist ja auch das Thema, ne? Psychiater, Therapeuten, wo wir ja auch immer wieder auch dafür werben, sich auch wirklich dieses Wahlrecht zunutze zu machen, sich mehrere Therapeutinnen anzugucken und Therapeuten und wirklich zu schauen, wo passt das? Weil ich habe ja auch schon, wir haben eine Folge, ich glaube die vierte Folge ist es zur TherapeutInnen-Suche und da berichte ich auch von sehr negativen Erfahrungen, wo ich aus Verzweiflung einfach, ne, gedacht habe, naja, die erstbeste Therapeutin wird das schon richten, das ist ja ihr Job. Wir passen in dem Fall vielleicht einfach nicht zusammen oder sie war wirklich so schlimm, wie ich das empfunden habe. Auf jeden Fall hat mich das ja noch stärker in die Krankheit reingebracht. Ne? Also da ist es so, man vertraut ja dann erstmal sehr auf einen Menschen, anstatt diese probatorischen Sitzungen, die man am Anfang hat, die auch nichts kosten, wo man auch noch nicht die Zustimmung der Krankenkasse braucht, wirklich zu nutzen, um das kritisch zu beleuchten. Ne? Denn auch TherapeutInnen und PsychiaterInnen sind nur Menschen. Ne? Das ist einfach so. Und dieses ganze Autoritätsthema war ja auch bei einer meiner Schuldthematiken, hat das ja eine ganz große Rolle gespielt, wo ich mir ja ganz große Vorwürfe gemacht habe, in bestimmten Situationen nicht auf eine bestimmte Weise gehandelt zu haben, wo du ja dann das für mich sozusagen entschuldigt hast, dass du gesagt hast, du konntest nicht anders. Ne? Also du hast da ganz klar Autoritäten gefolgt und es wäre natürlich, wenn man so reflektiert ist und das hinterfragt, hätte ich anders handeln können, ne? Aber habe ich nicht, weil mir diese Wirkung dieser Autoritäten nicht bewusst war und ich deshalb einfach in meinen Handlungsspielraum ganz anders eingeschätzt habe. Also auch da wieder, ne? Das funktioniert in beide Richtungen. Selbstschutz, ja, genau. Also und auch eigenes Verhalten verstehen und erklären, ne? Und, sage ich mal, verständnisvoll oder gnädig mit sich selber werden, dass man solchen Effekten unterliegt. Das ist nichts Schlimmes. Ne? Also da kann man dran arbeiten, aber erstmal ist das nichts Verwerfliches, sondern was zutiefst Menschliches.
Absolut. Also genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das sollte auch die zentrale Botschaft hier sein. All diese Dinge, so, die helfen uns in den meisten Situationen.
Ja. Ne?
Wenn das Haus in Flammen steht und der Feuerwehrmann rennt rein und sagt, geht nicht durchs Treppenhaus, sondern hier, ne, Richtung Fenster, dann sollte ich dem folgen.
Ja.
So, ne? Und es ist sinnvoll, Autoritäten zu vertrauen.
Ja.
Ne? Und deswegen ist es vollkommen menschlich. Und wenn dann einmal von 10 Mal dabei was Schlechtes rauskommt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, sich deswegen runterziehen zu lassen. Also das gilt für alles, was das Gehirn mit einem macht, für vieles in dem Kontext,
ja.
Kognitive Verzerrung, so. Und ja, ich möchte noch auf eine Sache hinaus, die der Caldini auch anspricht. Also da gibt es noch so ein paar offensichtlichere Sachen, zum Beispiel Verknappung. Ne? Immer wenn wir das Gefühl haben, irgendeine Ressource, irgendein Produkt wird verknappt.
Das ist ja auch beim Teleshopping, ne? Nur schon,
ja, also,
nur noch 3, genau, auf Lager.
Das ist super stumpf, aber das funktioniert ja trotzdem. Jeder weiß das.
Ja.
Ne? Also, ne, man. Und aber was ganz wichtig ist, ist das Konsistenzprinzip.
Ja.
Ne? Also unsere Gesellschaft straft inkonsistent extrem ab. Also inkonsistente Menschen sind uns unsympathisch.
Ja.
Die sind halt, ne, schwer einzuschätzen, da gibt es so viele, viele Wörter, so, ne, so die alle negativ sind.
Der ist nicht ganz
koscher. So, ja, oder der ist so wankelmütig.
Stimmt.
Ne, unbeherrscht und alle möglichen Wörter. So launisch, genau.
Deshalb bist du manchen Menschen auch nicht sympathisch, weil du das immer sehr gerne machst. Unvorhersehbar
also,
sein.
Einerseits spiele ich gerne damit, unvorhersehbar zu sein, aber andererseits bin ich natürlich auch vieles, also ich bin launisch und so, deswegen auch zu Recht dann den Leuten unsympathisch, aber das ist was die Gesellschaft abschafft, aber auch wir intrinsisch sind extrem darauf gepolt, in unserem eigenen Verhalten konsistent uns zu verhalten.
Ja.
Und das war eine der zentralen Erkenntnisse, das hat mir so die Augen geöffnet, als ich gemerkt habe, wie oft diese Konsistenz im eigenen Verhalten, ne, dieses Schubladendenken letztendlich. Man steckt sich selber in irgendeine Schublade, ja, und bleibt da drin.
Auf jeden
und
Fall.
Wenn ich in der Entscheidung A so treffe und glaube, in Entscheidung B zu wissen, sozusagen, wie ich mich entscheiden muss, weil ich Entscheidung A so getroffen habe, dann tue ich das halt. Anstatt zu fragen, sollte ich diese Entscheidung vielleicht anders treffen. Ne? Also das merkt man ja ganz stark im Moment, finde ich, wenn so Leute in so politische, ne, ah, das ist ein Grüner, ne? Das ist ein AfD, also da reicht das ja, ne, dieses eine Attribut, was ja oft auch nur irgendwie so ein willkürliches Vorurteil oder eine Unterstellung ist, weil ich für die Energiewende bin, bin ich gleichzeitig für alle anderen Dinge sozusagen, die damit assoziiert werden.
Ja.
Ne? Und der Witz ist, das wird mir vorgeworfen, aber die meisten Leute denken das von sich selber. Oh, wenn ich für die eine Sache bin, dann muss ich jetzt automatisch aber auch dafür sein und so, ne?
Ja.
Und diese Konsistenz, diesen Drang zur Konsistenz, den finde ich mega krass. Also das merke ich auch immer wieder an mir selber, wie schwer das einem fällt, inkonsistent mit seinen eigenen Entscheidungen zu sein.
Ja.
Oder mit seinen vorherigen Entscheidungen und Aussagen und so, ne? Wie sehr man sich selber da zwingt, ja gut, jetzt haben wir das so entschieden, jetzt machen wir das auch so, ne? Was halt
Ja.
einfach Quatsch ist. Das nennt sich übrigens die Sunk Cost Fallacy sozusagen, ne? Da gibt es eine eigene kognitive Verzerrung, dass wenn ich einmal eine, sozusagen, wenn ich schon Ausgaben hatte, also, wie soll ich sagen, ich habe mir ein Auto gekauft für 10.000 Euro, das ist Totalschaden, 5.000 Euro kostet das zu reparieren, aber ich kann mir für 4.000 Euro ein neues Auto kaufen, was genauso gut ist.
Ja.
Kaum reparieren die Leute das Auto für 5.000 Euro, weil sie sagen, ich habe ja schon 10.000 Euro ausgegeben. Aber die 10.000 Euro haben sie auch ausgegeben, wenn sie dann nur 4.000 Euro zahlen, um am Ende dasselbe Auto zu haben. Also ich
Das
gebe
stimmt.
einfach weitere 1.000 Euro aus. Ne? Und das ist auch, letztendlich ist das auch dieses
Ja,
Konsistenzprinzip.
total.
Ne? Und
Das mit dem Konsistenzprinzip wird, glaube ich, auch noch an einem Beispiel sehr deutlich, was du mir letztens genannt hast, wenn wir wieder dabei sind, ne, das Überzeugen, also wenn jemand zu dir an die Tür kommt und dich zum Spenden bringen will. Da hattest du ja das Beispiel, dass man sich zum Beispiel auf die Kinder der Person bezieht, ne? Kannst du das vielleicht
genau, also ich
nochmal?
hatte,
Ja.
genau. Ja, also genau, das war jetzt so allgemein, dass ich das krass finde,
Ja.
wie Konsistenz wirkt, aber jetzt wieder der Caldini, wie die Verkäufer oder Leute, die uns etwas andrehen wollen, sozusagen Konsistenz benutzen, das habe ich dann, das ist total lustig, wenn man dieses Buch gelesen hat, man findet das halt immer wieder im Alltag.
Ja.
Und dann hat tatsächlich jemand bei mir geklingelt an der Tür und der kam von, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein letzter Wunsch für todkranke Kinder, was
Ja.
ja natürlich ein total gute Aktion ist.
Ja.
So, ne? Und dann hat er geklingelt und dann hat er gesehen, dass da Kinderschuhe standen und so. Und dann hat er gesagt, ah ja, Sie haben auch Kinder, das sehe ich gerade schon. Ja, ich komme nämlich auch hier in Aktion und Sie, ich weiß nicht mehr, wie der es gesagt hat, aber der hat gesagt, ja, Sie wissen dann ja selber, also das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ist, wenn so ein Kind stirbt.
Ja.
Und dann sagt, wer sagt dann nein? Also wer sagt dann nein? Ne? Man sagt ja. Und das ist halt dieses Konsistenz und Commitment. Ich gebe ein Commitment, sozusagen, ich sage ja, es ist schlimm, wenn Kinder sterben. Und dann sagt er, ja gut, aber dann würden Sie mir auch zustimmen, dass man diesen Kindern auf jeden Fall noch meinen letzten Wunsch erfüllen sollte. Und wenn ich dann sage, nee, dann, also nachdem ich schon zugegeben habe, dass es ja das Schlimmste ist, kann ich jetzt nicht mehr den Rückzieher machen.
Ja.
Also, und das ist jetzt vielleicht immer noch was heißt ein schlechtes Beispiel, weil ja, ich würde auch immer noch zustimmen, dass man das tun sollte, diesen Kindern so einen Wunsch erfüllen. Aber was damit nur wichtig ist, zu wissen, ist, nachdem jeder Verkäufer, und darauf müsste man achten, die wollen das erste Ja hören. Die erste Zustimmung. Und darauf halten die einen fest. Genauso funktioniert übrigens Erpressung. Ich erpresse dich mit unangenehmen Fotos und lasse dich eine kleine Straftat begehen, sozusagen. Erpresst dich mit dieser kleineren Straftat, eine größere Straftat zu begehen und so weiter. Und irgendwann habe ich dich komplett in der Hand. So, hättest du
Verstehe.
einfach die peinlichen Fotos ignoriert, sozusagen, dann hättest du einfach peinliche Fotos von dir im Internet und hättest
Okay.
aber keinen Mord begangen oder so. Also, ne, also es ist
Ja.
so, dieses Commitment, dieses Anfangscommitment, darauf bauen die halt einfach auf. Und
Das stimmt, das
das
ist
ist
mir aber auch
total.
schon oft passiert, jetzt wo du das sagst, auch in der Stadt, ne, wenn die einen in der Innenstadt irgendwo anquatschen. Die steigen ja oft mit so einer Frage auf, ist ihnen die Umwelt wichtig? Oder so, ne? Es ist ja
Genau,
immer sowas.
genau.
Ja.
Und genau, also entweder könnte man jetzt darauf antworten, nein, egal was die fragen, die erste Frage immer mit Nein
Ich
beantworten.
sage mittlerweile immer einfach, ich habe keine Zeit, egal was die sagen. Ja.
Ja, also genau, ich habe auch eine Lösung dafür und die finde ich sehr schön. Die habe ich in dem Beispiel auch angewendet, weil der hat dann noch so ein paar andere aus dem Cardini, also die kannst du wirklich dann so abhaken, wenn du die reden lässt. Ne?
Ja.
Dann hat er gesagt, ah, ich war gerade schon hier bei Ihren Nachbarn, kennen Sie die zwei Häuser weiter? Die hat ja auch schon unterschrieben, hatte sie wirklich, ne? Hat sie auch dann wieder bereut gehabt. Und das ist dieser, ich weiß gar nicht, wie er das nennt, der hat so eine soziale Bewährtheit oder so.
Ja.
Ne? Also wenn Leute das in unserer Umgebung haben, deswegen wirken Google-Bewertungen
Und
so gut. Ne?
Influencer-Marketing, ne? Ganz
Ja,
massiv. Also Leute kaufen 60 € Duftkerzen, nur weil Leute, die denen bei Instagram empfehlen, da kriegst du die für 15 € auch woanders, ne? Also Wahnsinn.
oder für zwei.
Naja,
Ja,
Duftkerzen sind schon
genau.
teurer Spaß. Ja,
Weiß
aber
nicht,
das am Rande.
habe ich nicht. Genau, und dann erzählt er da und haut eine dieser Regeln nach dem anderen. Ich meine, so wurde er geschult,
Ja.
raus und ist ja auch für guten Zweck. Also von daher vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ich finde immer, dass der Zweck heiligt da nicht die Mittel. Ne? Es ist eine unfaire Strategie vor die Tür, weil Das ist eine also ihr kennt das, du kennst das und ihr Zuhörer, wenn man sich direkt an die wenden will, jeder weiß, dass es eine extrem unangenehme Situation ist, wenn da jemand vor der Tür steht.
Ja.
Also man will die da nicht haben.
Ja.
Das ist total, man ist Stress, man fängt an zu schwitzen, irgendwie man wehrt sich dagegen, man bereut die Tür aufgemacht zu haben und das ist halt einfach unfair.
Ja.
Diese Stresssituation, egal ob das jetzt am Ende für einen Handyvertrag ist oder für todkranke Kinder, so, das ist in beiden Fällen falsch.
Ja.
So, ne? Und die bringen einen in so eine extreme psychologische Drucksituation und am Ende trifft man eine Entscheidung, viele Leute unterschreiben. Und nachher sagen die, ja, ich habe wieder unterschrieben, weil ich kann da einfach nicht Nein sagen. So. Ne? Weil du in eine Situation gebracht wirst, wo du nicht Nein sagen kannst. Und das ist einfach unfair.
Ja.
Ne? Das ist eine psychologische Beeinflussung. Und ich habe die Regel dazu, aus dem Buch sozusagen, dass man einfach sagt, danke, das hört sich alles gut an. Und ja, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, das ist eine super Sache. Bitte lassen Sie mir die Informationen da. Ich gucke mir das heute Abend nochmal in Ruhe an und dann finde ich, hier ist ja das Spendenkonto drauf. Ich muss mich ja jetzt gar nicht entscheiden. Die geben einem ja immer diese Illusion, die wollen ja auf jeden Fall mit einer Unterschrift nach Hause
ja.
kommen, weil nur so kriegen sie ihre Provision.
Ja.
Aber das, es gibt überhaupt keinen Grund. Es gibt keinen, aber wirklich null Grund, das in der Situation zu unterschreiben.
Ja.
Und wenn man weiß, dass man in dieser Situation gar nicht entscheidungsfähig ist, ich kann gar nicht wissen, ob ich das machen möchte oder nicht.
Ja.
Ich kann einfach nur nicht Nein sagen.
Total.
Und deswegen kann ich mich nur dieser Situation entziehen, indem ich sage, danke, ich habe für mich selber die Regel aufgemacht, jeder, der bei mir klingelt, jeder, der mich anspricht, um mir etwas zu verkaufen, wo ich nicht selber sozusagen den ersten Schritt gemacht habe, unterschreibe ich nicht an dieser Stelle. Tut mir leid, diese Regel breche ich nicht.
Ja.
So, dann bleibe ich konsistent, das ist wieder konsistent Prinzip, ich kann mich auf meine eigene Konsistenz berufen und fühle mich dadurch besser, weil ich sage, Ich diskutiere gar nicht mit Ihnen. Ich weiß, dass es was Gutes ist oder was Schlechtes
ja.
oder so. Und lassen Sie mir das hier.
Ja.
Das Lustige, ich habe das bei dem Typen auch gemacht.
Ja.
Und der hat nach einem halben, ich habe den Satz noch nicht ausgesprochen gehabt, da hat er erkannt, dass ich diesen Caldini offensichtlich gelesen habe. Und hat gedacht, vielen Dank, hat mir nicht mal den Flyer in die Hand gedrückt. Der hat gesagt, jo, Dankeschön und tschüss.
Wahnsinn.
Der hat direkt abgedreht. Also der wusste in dem Moment, dass ich sozusagen diesen Schutzmantel des Wissens, würde ich es mal sagen, trage.
Ja.
Und das finde ich einfach
Das ist total krass. Faszinierend. Und sich diese Regeln aufzustellen, ne? Das ist ja wirklich, also je besser man sich versteht, funktioniert das ja in ganz, ganz vielen Dingen, die unsere Denkweise betreffen. Und als du das erzählt hast, habe ich auch ganz klar daran gedacht, generell, was das Treffen von Entscheidungen in spontanen Situationen betrifft. Ne? Weil das ist ja auch so ein klassisches Problem von Menschen, die zu Überlastungsdepressionen neigen, dass sie nicht Nein sagen können. Sowohl, wenn sie um Hilfe gebeten werden, aber auch mit sozialen Kontakten. Ne? Gerade Menschen, die sehr sensibel sind, brauchen eigentlich auch viel Rückzug und Zeit für sich. Ne? Das kennt man ja, dass man dann einfach noch nachverarbeitet und sich vorbereitet innerlich auf neue Situationen. Und dann neigt man dazu, sich zu viel aufzubürden und dann nicht mehr damit zurechtzukommen mit all den Emotionen, die darauf einprasseln. Und deshalb habe ich zum Beispiel die Regel, die ja eigentlich sehr vergleichbar ist, wenn mich jemand fragt, ob ich was unternehmen möchte, dann vertage ich das immer erst. Weil ich habe früher immer gesagt, ja klar, gerne. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und habe gesehen, ich habe noch Zeit. Und dann gibt es ja kein Argument dagegen. Ne? Und dann bin ich auch noch so konfliktscheu und würde nie sagen, du, nee, nicht so viel Lust. Ne? Oder mittlerweile kann ich das, aber früher nicht. Und mittlerweile sage ich dann einfach sowas wie, muss ich noch mal gucken oder muss ich noch mit meinem Partner besprechen oder so. Egal, Hauptsache es wird erstmal Zeit dazwischen gelegt. Und dann kann ich nochmal in mich gehen, bin raus aus dieser direkten Situation, wo mein schlechtes Gewissen, ne, oder mein soziales Bedürfnis mir sagt, sag ja, sag ja, sag ja. Und kann dann überlegen, tut mir das eigentlich gut, möchte ich das wirklich? Ne? Aber ohne diese Regel, das grundsätzlich immer zu sagen, wenn mich jemand fragt, würde ich ständig in diese Falle tappen. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, absolut. Genauso mit Streits oder, ne, also wenn einen jemand verletzt oder angreift oder aus irgendeinem Grund. Ne?
Ja.
Da kann man auch nicht reagieren, also nicht sinnvoll,
ja.
nicht in irgendeiner Form rational oder so, wie ich eigentlich reagieren würde. Das ist so eine Ausnahmesituation, ne, fürs Gehirn, dass ich auch da versuche, mich an die Regel zu halten. Wenn sowas passiert, dann sage ich, okay, ich kann da jetzt gerade gar nichts zu sagen, ich nehme das jetzt erstmal so hin so, und ich muss da nochmal drüber nachdenken. So, ne? Ich nehme das einfach auf, ich stimme da nicht zu, sozusagen, ich gebe dem nicht schon recht. Sondern ich sage einfach nur, okay, da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen zu diesem Vorwurf. Ne?
Ja.
Und nimm das mit und auch da vertage ich die Situation.
Ja, das stimmt.
Ne? Weil es einfach total unfair ist. Die meisten Leute, die kommen und jemandem was vorwerfen, die haben da vorher drüber nachgedacht. Die wissen, was sie einem vorwerfen sozusagen. Und man selber gerät ja so in so eine Stresssituation. Und unter Stress kann man einfach nichts entscheiden.
Ja, das stimmt,
das ist
absolut.
Allgemein. Also man sollte nie in ein Autohaus gehen und mit einem unterschriebenen Autokaufvertrag sozusagen wieder rausgehen.
Immer. Ne? Auch ganz wichtige Regel, die mein Papa mir mal gegeben hat, als ich eine wichtige, ja, wichtige Entscheidung oder was Wichtiges durchsetzen wollte bei meinem damaligen Arbeitgeber, hat er gesagt, geh nicht in das Gespräch mit dem Wunsch, mit einer Entscheidung rauszukommen. Ne? In dem Moment, wo du das willst, bist du bereit, Kompromisse einzugehen, unbedacht und so weiter. Ne? Und lässt dich zu Dingen bereitschlagen, die du nachher möglicherweise bereust. Plus, dein Gegenüber wird das spüren, dass du mit einer Entscheidung raus willst und ist dann oft in so einer Verteidigungshaltung und gar nicht so gewillt, dir entgegenzukommen. Als wenn du einfach sagst, und das habe ich in dem Fall auch so genannt, ja, Sie haben ja jetzt gehört, was ich mir vorstelle, ne? Lassen Sie es einfach mal sacken und wir reden in ein paar Tagen nochmal darüber, wenn Sie soweit sind. Und das war sehr erfolgreich, dieser Prozess.
Ja, absolut, weil die Leute das ja auch nicht gewohnt sind.
Ja.
Also die erwarten ja, dass die Leute so reagieren oder so handeln, wie man das in dieser Situation halt erwartet.
Ja, total. Ja. Ich finde aber das Thema Konsistenz finde ich halt auch, also bei sowas, bei Entscheidungsfindung und Beeinflussung und so weiter, ist es natürlich wahnsinnig spannend, aber auch auf einer sehr, sehr grundlegenden Ebene. Und zwar auf einer grundlegenden Ebene, die auch viel eben mit Depression und Angst und so weiter zu tun hat. Das Problem ist, wir haben da schon öfter drüber geredet, ein ganz zentraler Schritt im Umgang mit psychischen Erkrankungen ist ja die Externalisierung. Also sich selbst von der Krankheit zu distanzieren. Und auch zu differenzieren. Ne? Ich bin nicht depressiv, also ich bin nicht Eva und ich bin depressiv, sondern ich bin Eva und ich leide an Depressionen, macht einen riesigen Unterschied. Gerade im Thema Konsistenz. Wenn ich davon ausgehe, dass ich ein melancholischer oder depressiver Mensch bin, dann werde ich mich auch vermutlich regelmäßiger so verhalten oder so entscheiden. Ne? In dem Moment, wo ich mir darüber bewusst bin, dass ich diese Konsistenz immer wieder anstrebe, weil das ja auch so eine Form von Identität ist, ne? Das, was ich unter mir selbst verstehe, kann das auch eine ganz, ganz große Falle sein. Wir haben mal in den allerersten Folgen über Opferrolle gesprochen, ne? Und darüber, dass wir gerne, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber sehr, sehr gerne alle Menschen, nicht nur Menschen mit Depressionen, in diese Rolle geraten, ach, ne, warum passiert mir das denn wieder und so weiter und so fort. Das ist nicht unbedingt die Rolle, aus der Handlung und Veränderung möglich ist. Ne? In dem Fall, wo du sagst, nee, eigentlich kann ich mich auch neu denken, ne? Eigentlich kann ich auch einen anderen Weg einschlagen, ist ganz viel Veränderung möglich und nur so funktioniert ja zum Beispiel auch das Etablieren neuer Gewohnheiten. Also wenn ich jemanden frage, der mich vor 10 Jahren kannte und seitdem nicht mehr gesehen hat, der würde mir vermutlich nicht glauben, dass ich mittlerweile ein gesundes Essverhalten habe und regelmäßig meditiere. Ne? Also das ist was diese Verhaltensweisen angeht, bin ich ein komplett anderer Mensch oder dass ich komplett ordentlich bin. Ich war unordentlich, ich war ein Sportmuffel und essgestört. Ne? Und auch da hätte ich ja die Konsistenz aufrechterhalten können, ne? So in Kombination mit einer Opferrolle zu sagen, ja, ich habe halt eine Essstörung. Ne? Das bin halt ich. Also verhalte ich mich auch so. Und nur indem man dieses Verhalten und diese Gedanken über sich selbst konkret beeinflusst, ne, und immer wieder trainiert, in dem Fall habe ich ja wirklich auch mit mentalem Training und so weiter gearbeitet, kann man solche alten Muster durchbrechen. Und das finde ich total wichtig, das zu verstehen, dass wirklich Veränderung möglich ist. Ne? Man sagt ja oft sowas wie, Menschen verändern sich nie wirklich oder so. Ne? Aber ich glaube schon, dass das in einem ganz großen Rahmen möglich ist.
Absolut,
ja.
Absolut, weil die Leute sich auch gar nicht diese Entscheidung jedes Mal wieder bewusst treffen,
ja.
Sondern die sind halt einfach in diesem Trott drin, ne? Und das sind alles so Automatismen, ne? Und auch das wiederum, ne? Konsistenz ist super sinnvoll,
ja.
Evolutionär.
Natürlich. Ne?
Also das ist sowohl sinnvoll, sich in sich selbst konsistent zu sein, als auch als konsistent wahrgenommen zu werden in der Familiengruppe oder im Clan oder was, ja. Auch immer sozusagen. Ne? Aber es ist halt auch einfach gefährlich. Ne? Man sollte deswegen jetzt nicht total unvorhersehbar sein und ständig irgendwelche crazy Entscheidungen treffen, einfach zu sagen, boah, nee, also wenn ich heute schon wieder heute Morgen mit einem Kaffee beginne, dann bin ich zu konsistent. So, ne? Das ist ja jetzt auch nicht die Message.
Nein.
Ne? Aber man muss es halt hinterfragen. Und wenn man angewandte Rationalität sozusagen in einem Satz zusammenfassen will, ist es eigentlich, dass man sich versucht, ständig zu fragen, was denke ich gerade und warum denke ich das?
Ja.
Woher habe ich diese Information? Woher nehme ich dieses Wissen?
Ja.
Und das muss man sich halt immer wieder fragen. Und ja, ich komme jeden Tag immer wieder zu dem Schluss, dass ich sehr gerne sehr viel Kaffee trinke. Ich bin da sehr konsistent in meinem Kaffeekonsum.
Ja.
Aber deswegen ist es keine schlechte Form, weil ich auch jederzeit diese Entscheidung wieder völlig rational bewertet treffen
Auf
würde.
jeden
Ne?
Fall.
Natürlich kann ich irgendwann zu dem Schluss kommen, ich trinke zu viel Kaffee, ich habe Magengeschwür, ich muss meinen Kaffeekonsum senken und dann kann ich das, wie du schon sagst, über mentales Training, über Gewohnheiten und so abstellen, auf grünen Tee umsteigen oder was auch immer. Aber genau, also man ist schon in vielen Dingen konsistent, einfach weil man die Dinge gerne tut oder weil sie einem gut tun oder so. Ne?
Ja, total. Aber das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was man dazu sagen muss, das ist anstrengend, ne? Also dagegen anzudenken ist erstmal sicherlich der schwierigere Weg. Aber je mehr sich halt an neue Denkmuster und Gewohnheiten in diesem konkreten Fall dann etablieren und festigen, desto einfacher wird der Weg, ne? Also das ist ja definitiv so. Und dieses sich Gedanken, also das sagen wir ja wirklich öfter, ne? Dass du auch sagst, du näherst dich dem Ganzen sehr von diesem rationalistischen Ansatz und ich näher mich dem Ganzen ja eher von diesem meditativen, leicht spirituellen Ansatz. Beides führt aber dazu, dass wir unsere Gedanken und unseren Geist und unsere Handlungen sehr genau beobachten. Also du denkst wahrscheinlich öfter am Tag, oder ist jetzt gerade eine kognitive Verzerrung am Werk, und ich denke sowas, oder sind alte Glaubenssätze aktiv, ne? Die ja auch Verzerrungen sind, ne? Also wir verhalten uns ja oft kindlich, weil wir eigentlich in alten Verletzungen, alten Erinnerungen gefangen sind. Das sind dann vielleicht keine klassischen Denkmuster, sondern irgendwelche emotionalen Trigger, die da ausgelöst werden. Aber wir beide beobachten ja sehr genau, was in unserem Kopf passiert, aus unterschiedlichsten Gründen, ne? Genau.
Ja, also genau, die Erkenntnis, die hatte ich auch mal irgendwann, als wir gesprochen haben, und die finde ich auch super, super spannend. Ne? Für dich funktioniert der eine Weg, den habe ich auch versucht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann funktioniert. Ich würde es gerne mehr machen, einfach Achtsamkeitstraining und so. Und ich merke auch, dass mir das gut tut, aber ich kriege es halt irgendwie nicht unter. Aber wofür ich mir halt Zeit nehmen kann, ist halt so das Studium. Halt der angewandten Rationalität. So,
Genau.
und das hat irgendwie, das passt halt wie, also das greift komplett ineinander. Ne?
Ist total
Alles,
spannend,
alles,
ja.
was du sagst, kann ich wiederfinden und ja, genauso andersrum.
Ja, und es ist ja wirklich auch dieses, ne, Meditation ist ja nichts anderes, als seine Gedanken wertfrei zu beobachten. Und das ist natürlich wieder eine Fähigkeit, die man da täglich trainiert, die einem dann auch helfen kann, sowas wie kognitive Verzerrungen besser zu erkennen, ne? Also das ist ja, das sind ja wirklich, das eine ist eine Technik, das andere ist das Wissen. Und das ist total faszinierend, dass ja wirklich das eine so hochwissenschaftlich ist und das andere eben zwar auch wissenschaftlich belegt, was die Effektivität betrifft, aber eben eher in diese spirituelle Schiene geht und trotzdem so eine gewisse Grundwahrheit darüber enthält, ne? Wie Menschen ticken. Und das finde ich immer total spannend. Ja, und deshalb hoffe ich auch, dass ihr da draußen jetzt ganz viel mitnehmen konntet aus der Folge. Wie gesagt, mir helfen die Gespräche mit dir, Timo, immer sehr, um meinen Kopf wieder klar zu kriegen, um aus den Gedankenkreisen auszusteigen. Und wenn ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, wenn ihr jetzt sagt, wow, das ist spannend und ich möchte meinen Kopf noch besser verstehen und mir das vielleicht auch zunutze machen an der einen oder anderen Stelle, dann gibt es natürlich zum einen das Buch von Cialdini, das du gerade schon angesprochen hast. Hast du vielleicht noch andere Buchtipps, die du geben würdest, falls jemand da jetzt tiefer einsteigen will in das Thema?
Ja klar, also meine Bibel oder meine absolute Bibel ist Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Der Typ ist einfach, ja, der Knaller. Also genau, das Buch würde ich jedem ans Herz legen, der vorher Cialdinis Psychologie des Überzeugens gelesen hat und dem das Spaß gemacht hat, der das spannend fand und
Ja.
interessant und lesenswert, dann würde ich das Buch empfehlen. Mein absolutes Lieblingsbuch, ich erwähne es an dieser
Ich
Stelle,
weiß schon, was kommt.
ist Harry Potter and the Methods of Rationality. Das ist eine Fanfiction von einem ganz großartigen Eliezer Yudkowsky heißt der. Ist ein Ami, der hat so den ersten Harry Potter Band neu geschrieben und bringt er ganz viele Lehren der Rationalität unter, betrachtet diese Harry Potter Kosmos aus so einem aus so einem rationalen Ansatz, schreibt trotzdem ein ultra spannendes Buch, ja, verleiht den Charakteren eine ganz andere Tiefe. Das Buch ist der absolute Knaller, findet ihr im Internet, das hat er als Blog veröffentlicht, HPMOR, Harry Potter and the Methods of Rationality. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung tatsächlich, die habe ich aber nicht gelesen, ich weiß nicht, ob die was kann. Ja, ich habe das schon 100 Leuten empfohlen und ich habe noch keiner hat es gelesen, von daher.
Ja, doch. Jetzt es hat mal jemand gelesen, einer der Männer, die ich mal gedatet habe. Da wusste ich, dass dem das gefallen würde. Der hatte sich nämlich auch schon mit Kahneman beschäftigt. Dem habe ich das empfohlen und der schrieb mir Monate, nachdem wir gar nicht mehr gedatet haben, schrieb der mir, übrigens wollte ich noch sagen, das ist ja sowas von geil. Und da habe ich nur gesagt, ja, war nicht direkt meine Empfehlung. Ich habe mich nie dazu durchringen können, aber schön, dass es dir gefallen hat. Also indirekt hast du dann schon jemanden beeinflusst. Aber irgendwann, ich habe es ja versprochen, irgendwann versuche ich auch nochmal einen neuen Anlauf.
Ja, es gibt da auch ein Hörbuch von, da haben wiederum Fans der Fanfiction haben selber ein Hörbuch aufgenommen davon, allerdings noch auf Englisch, aber das, auch das ist echt, echt super.
Ja.
Also gibt es auch kostenlos im Internet zu finden.
Okay, das ist dann
ja,
ein bisschen ein...
Ja, das würde ich empfehlen.
Ja. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr daraus ganz viel mitnehmen konntet und ich hoffe auch sehr, dass irgendwann an Schulen tatsächlich zumindest teilweise gelehrt wird, wie unser Geist funktioniert und dass, wenn es nach mir ginge, auch möglichst noch in Meditation geübt wird. Und ja, wie gesagt, also mir hilft es immer wahnsinnig doll, mich damit zu beschäftigen. Übrigens gar nicht nur in Bezug auf psychische Erkrankungen, ne? Auch bei beruflichen Herausforderungen insbesondere, immer, immer wieder, nicht in Fallen zu tappen. Das ist, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Denkfehler oder kognitive Verzerrungen, wenn man die durchblickt, wo man dann Fallen umgehen kann. Also ich kann euch auch nur ans Herz legen, euch mal näher damit zu beschäftigen. Genau. Und dann würde ich sagen, also nochmal vielen Dank an dich, Timo. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Und denkt daran, das Leben ist scheiße schön. Bis dann.
Ciao.